damals dann auch im Mittelalter, wo wir anfingen, dann auch wirklich Ess-, Fress- und Sexfeste zu feiern, wo man wirklich sich der Wollust hingegeben hat und die Kirche das ja ein Stück weit verbieten wollte, weil sie immer gesagt hat, hey, Vernunft, nicht zu viel essen und nicht zu viel jetzt hier übereinander herfallen, dass es ein Stück weit vielleicht auch in der Biobranche abhanden gekommen ist, weil man einfach vernünftig sein wollte. Man hat immer so ein bisschen appelliert an die Ethik, an die Moral und jetzt hier bewusst achtsam genießen, aber mal so richtig sich dem Impuls hingeben, der Lust hingeben, das vermisse ich mitunter natürlich auch im klassischen Marketing und was hier vielleicht auch ausgestellt wird.
Herzlich willkommen bei Foodfakt. Auf der Biofachmesse in Nürnberg präsentiert die Biobranche jedes Jahr ihre neuesten Themen. Heute hört ihr die Sendung, die wir live auf der Messe aufgenommen haben. Unter anderem habe ich mich dort gefragt, ist das Thema Bio eigentlich viel zu brav gedacht, zu vernünftig, zu korrekt oder anders gefragt, zu wenig lustvoll? Darüber spreche ich mit Daniel Antes, Zukunftsforscher und Food-Aktivist. Daniel schaut seit Jahren auf die Lebensmittelbranche und er scheut sich nicht, auch unbequeme Fragen zu beantworten. Also schauen wir mal, wird's ein bisschen knistern oder bleiben wir beim moralisch korrekten Müsli? Lieber Daniel, herzlich willkommen bei Foodfakt. Ich freue mich sehr, dass wir hier live bei der Biofach in Nürnberg aufzeichnen können. Erzähl mal, du bist ja schon seit Tagen auf der Messe unterwegs. Heute ist der letzte Tag. Was ist denn so dein Eindruck?
Grundsätzlich ist die Biofach für mich immer wieder wie so ein großes Klassentreffen. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ganz natürlich, dass man so ein bisschen auch der Confirmation Bias unterliegend sich auch trifft, um sich ein bisschen zu bestätigen, Mut zuzusprechen und alte Kontakte zu pflegen. Aber was ich jetzt hier und da mitnehme, ist auch eine gewisse Ambivalenz. Zum einen ist irgendwo dann doch immer noch ein Druck spürbar, weil die Branche grundsätzlich sich einfach ein Stück weit neu aufstellen muss. Andernfalls aber, und das kann ich da nur unterschreiben, so eine gewisse Macherinnen-Attitüde. Also man hat jetzt irgendwie den Schuss gehört, man weiß, es muss sich was ändern und es gibt halt immer noch zu wenige, aber ein paar Stimmen, die da relativ bold dahergehen und sagen, hey, jetzt machen wir was Neues und gucken mal, wo es hingeht.
Hat sich für dich so im Vergleich zu den Vorjahren was verändert?
Ich habe das Gefühl, das ist aber etwas, was mich dann wieder auch hoffnungsvoll und optimistisch stimmt, dass mitunter die Kommunikation ein bisschen bolder wird. Also es ist eben weg von diesem klassischen, mitunter diplomatischen, ah ja, wir retten die Welt, aber wie genau, wissen wir nicht, aber passt schon irgendwie, hin zu einem, ja, wir müssen jetzt wirklich grundsätzlich neu denken und die Biofach ist ja ein Stück weit auch gemacht, als dass sie sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt und sagt, hey, wir brauchen jetzt beispielsweise eine neue Kommunikation, eine neue Story, ein Reframing, damit wir jetzt wirklich uns auch zukunftsfähig aufstellen können und das wird wehtun, aber am Ende erzeugt irgendwie Reibung oder Irritation auch immer ein bisschen Energie. Und ich glaube, daraus sollte man dann jetzt dann auch den Wandel schöpfen.
Spürst du auch so einen Aufbruch oder ist das vielleicht eher der verzweifelte Versuch, in die Medien zu kommen, ein bisschen wieder ins Gespräch zu kommen?
Also am Ende des Tages ist Talk immer cheap. Also man kann viel irgendwie in PR-Mitteilungen oder auf Bühnen sagen, wenn man irgendwie nicht den Talk walkt, ist es halb so viel wert. Ich glaube, das ist auch hier sowohl als auch. Also es gibt halt jene, die wollen relevant bleiben, aber versuchen das mit so wenig Aufwand wie möglich und andere, die sagen, hey, jetzt wirklich, jetzt müssen wir voll reingehen, weil sonst sind wir einfach irgendwann relativ schnell irrelevant. Da würde ich einfach mal sagen, das sind in der Regel die bisschen progressiveren, jüngeren Menschen. Ich denke jetzt an Jungunternehmen, StartupperInnen oder auch führende Multiplikatoren, wo die Alten ein Stück weit dann noch irgendwie auf der Komfortzone sitzen und ein bisschen in den alten Lorbeeren sitzen bleiben wollen. Aber ich glaube, da brodelt's ein bisschen. Das kriegen wir nicht immer mit auf den Podien, aber ich glaube, hinter den Podien, hinter den Bühnen, da ist schon viel Reibung.
Also bei mir im Stuhl brodelt's auch ein bisschen. Ich habe hier nämlich einen Hidden Champion. Den hole ich mal hervor. Bei Foodfakt gibt's ja oft Verkostungen. Ich war in der Trendjury und ich habe was bemerkt, nämlich, dass wir was nicht bemerkt haben, nämlich Jams, kleines Martis, knallbunt. Magst du mal probieren?
Ja, gerne.
Und das Tolle hier ist, dass es eben ohne Farbstoffe ist und ohne klarerweise Konservierungsstoffe. Und das ist eigentlich was man in dieser Buntheit gar nicht kennt.
Aber ja, klar, taugt. Also ich meine, was willst du da falsch machen, ne? Es ist so eine Mischung aus Nostalgie, aber im neuen Gewand. Und vor allem in die Gegenwart oder in die Zukunft geführt.
Schmeckt aber tatsächlich wie ein Smarty.
Schmeckt wie ein Smarty, 1:1. Also blind würde das keiner merken.
Ist auch überraschend bunt.
Ja.
Würdest du sagen, so ein Produkt braucht man im Bio-Bereich? Ist das was eigentlich ein Fortschritt ist oder ist das eher was im Widerspruch zu Bio steht?
Nee, ist es nicht, absolut nicht, aber genau da muss es ja hingehen. Ist ja auch einer der erklärten Produkttrends bei der Biofach. Farbe ist etwas, was, glaube ich, momentan noch zu wenig angefasst wird, aber potenziell in der Zukunft immer wichtiger wird, weil es einfach ein USP sein kann, in dem Sinne, als dass wir wissen, Farben sind ultimative Vorkoster für unser Hirn. Das heißt, wir wählen gerne Essen aus, basierend auf Farben, die uns gut tun. Denken wir an Rot, macht hungrig. Gelb ist so ein bisschen Sonne, wohlig, Orange, das sind alles so schöne Farben, die in der Bio-Vergangenheit viel zu selten gespielt wurden. Weil da war alles eher ein bisschen dezenter, ein bisschen erdlicher, ein bisschen natürlicher. Wobei wir das mittlerweile viel mit den UPFs, den ultraprozessierten Lebensmitteln, verbinden, weil je mehr verarbeitet ist, desto farbloser wird es irgendwann, weil am Ende kommt so ein brauner Brei raus. Aber deswegen jetzt hier bunt auftreten, ist für mich auch irgendwie so eine Art Zukunftsstatement.
Hast du auf der Messe das erlebt, jetzt abgesehen von den Smarties, diesen Trend Colorful by Nature? Gab es da andere Beispiele, wo du sagst, wow, das hat mich gecatcht?
Tatsache, ja. Also wirklich auch dann mitunter etablierte Kategorien oder Produkte, die sich ein bisschen im neuen Gewand darstellen. Ich denke jetzt hier gerade dann auch an die Ausstellung, ein Käse, der einfach mit Karottensaft beispielsweise orange gemacht wurde. Also auch hier ein bisschen Neuanstrich, das ist eigentlich keine Innovation in dem Sinne, weil der Käse ist der Käse, aber er bespielt ganz neue Synapsen dann auch in unseren Hirnen oder ein Käseleib, der komplett schwarz wachsummantelt wurde und da dann beispielsweise mit dem Punk-Image ein bisschen neu auftreten will. Also da gibt's bewusste Brüche dann auch in der Wahrnehmung von Konsumentinnen, wo man weiß, da sticht man jetzt hervor, weil das ist etwas Neues.
Was sagt denn das für dich über den Zeitgeist aus?
Ich glaube, so eine gewisse Sehnsucht nach zum einen einer Verspieltheit, einer Lockerheit, aber auch einer Unbeschwertheit. Und das kannst du jetzt wunderbar irgendwie kulturanthropologisch daherleiten, dass wir eben in dieser verrückten Omnikrisenzeit sind. Die Welt dreht komplett hohl. Wir gucken irgendwie aus dem Fenster und in die Medien und wollen eigentlich gar nicht mehr, weil irgendwie die Welt geht vor die Hunde. Und es gibt ein paar Mächtige, die machen jeden Tag neue Kackscheiße, mit Verlaub gesagt. Und deswegen haben wir so eine Art Selbstbezogenheit ein Stück weit. Also wir wollen uns jetzt einfach was Gutes tun. Und da trifft dann eine Art Neo-Hedonismus, von wegen, ich gönne mir jetzt mal was, klassische Genusskategorien boomen wieder, weil wir jetzt dann einfach auch merken, hey, wir sind so gestresst mitunter oder so ohnmächtig, wir wollen uns jetzt einfach belohnen. Deswegen snacken wir wieder vermehrt. Aber gerne dann auch mitunter Snacks, die vielleicht ein Stück weit an Fakt sind, in dem Sinne, als dass sie optimiert sind. Sind cleaner geworden, sind bunter geworden, haben eine schönere Story, all diese Dinge.
Wenn wir jetzt so über mutige Produkte, farbenfrohe Produkte sprechen, dann sind wir ja sehr oft in der Kategorie der Startups, also die jungen Unternehmen. Sind es die, die so einen Trend wie Reframing Organic oder Colorful by Nature, sind es die, die den Trend prägen?
Absolut. Also ich glaube, da kannst du dann auch in die Transformationsforschung schauen oder generell, welche Innovationen den Markt prägen. Oft sind es eben jüngere Unternehmen, weil die mehr oder weniger keine Legacy oder Tradition haben, also nicht die Etablierung, die sie irgendwie zwingt, basierend auf alten Produkten, gewisse Dinge eben zu machen. Und die haben dann eben mitunter eben dieses Neudenken und Neuhandeln. Also die haben dann ein weißes Blatt Papier und überlegen sich, was sind gesellschaftliche Herausforderungen, was sind aber auch Bedürfnisse, wo wollen wir hin, und fangen da mehr oder weniger mit dem Prototyping oder der Ideation bei Null an. Ich meine, der Albert Schweitzer hat mal relativ schön, Einstein war es, hat mal gesagt, solange eine Idee nicht komplett absurd ist, taugt sie eigentlich nichts. Und ich glaube, das können jüngere Unternehmen deutlich besser, weil sie eben einfach nicht gebunden sind an eine gewisse Historie oder eine gewisse Zielgruppe, die irgendwie schon mehr oder weniger angesprochen wird seit Jahrzehnten. Und dementsprechend sind die einfach frecher.
Jetzt hast du ja hier den Startup-Wettbewerb, Startup-Pitch moderiert. Was war denn da für dich das Highlight?
Ich mag mehr oder weniger, dass die Startups von heute auch ein, ich sag mal, Grundthema der jetzigen Food-Gegenwart oder der Ernährungsbranche auflösen, das ist diese krasse Emotionalisierung. Also Food wurde mittlerweile nicht nur aufgrund dessen, dass es Emotion, Identität, aber irgendwo auch dann Tradition ist, extrem zu einem Kulturkampf-Tool geworden. Also wir haben eigentlich mehr oder weniger diese Spaltung. Es gibt jene, die wollen komplett in die Zukunft und jene, die wollen an der Vergangenheit festhalten, diese Retropie. Also wir müssen einfach nur zurück und es ein bisschen schöner machen, dann kommen wir in die Zukunft. Und Startups von heute, sagt man ja auch gerne Ambiguitätstoleranz, die können diese Gegenpole, diese Dualismen gut vereinen. Also sie versöhnen sie, indem sie beispielsweise sagen, gesund und lecker ist kein Widerspruch mehr. Nachhaltigkeit und sexy ist kein Widerspruch mehr. Und die bringen dann in ihren Produkten beispielsweise diese Themen zusammen. Und deswegen gibt's dann jetzt einen Spritz, der kommt mit 0, 1 und 5% daher, damit auch alle anstoßen können mit dem gleichen Getränk. Es gibt ein Convenience-Produkt, das ist super clean und natürlich, trifft aber den Zeitgeist, dass wir mitunter keine Zeit und keinen Bock haben, lange zu kochen. Und dementsprechend dann vielleicht auch ein Kakao, der nur für Genuss und ich tue mir jetzt mal was Wohliges, aber dann auch einen funktionellen Nutzen hat, indem er beispielsweise mit Adaptogenen oder Nootropika irgendwie noch was mit meiner mentalen Gesundheit anstellt. Und das ist, finde ich, relativ spannend, dass man jetzt wirklich dann auch hier versucht, gesellschaftliche Strömungen zu verbinden, zu versöhnen, weil da ist kann man sagen, die Synthese. Also da geht gerne die Gesellschaft als Ganzes hin.
Jetzt hat ein Unternehmen den Startup-Wettbewerb gewonnen, das Bechergerichte macht, die ich natürlich schon seit Jahren aus dem Handel kenne. Bio-Bechergerichte, einfach in die Tasse, Wasser drauf und fertig. Denke ich mal, was ist da jetzt das Innovative? Gibt es manchmal sogar in Aktion bei Penny?
Ja, ich glaube, das Innovative, die Innovation per se ist jetzt keine, es ist keine Produktneuheit, als dass es ein gänzlich neues Produkt ist. Es ist eine inkrementelle Innovation, als dass es im Hinblick auf das Packaging oder das Storytelling neue Wege geht. Und auch hier natürlich ein bisschen bunter daherkommt, ein bisschen leichter, aufgrund des Startups irgendwo dann auch einen Vertrauensvorschuss genießen kann, weil in der Regel Menschen oder Konsumentinnen Startups aufgrund der Authentizität mehr Vertrauen oder mehr Glaubwürdigkeit im Hinblick auf ein größeres gesellschaftliches Ziel entgegenbringen. Und damit können die dann natürlich punkten. Und es muss ja auch nicht immer der absolut neueste Scheiß sein, ne? Also das kann ja auch sein, dass man ein etabliertes Produkt ein bisschen in die Zukunft bringt, indem man es basierend, wie wir auch hier haben, auf Farben, auf Inhaltsstoffe, auf Cleanness, auf mehr oder weniger irgendeine gesellschaftliche Herausforderungen upgradet. Und das hat Pack und Satt gemacht und damit, glaube ich, einen Puls der Zeit getroffen.
Haben die auch erzählt, was das kosten soll im Laden?
Ich glaube, so groß war das Delta nicht zu den, ich sag mal, den etablierten.
Ah ja, okay. Weil das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich meine, bei dem Produkt kenne ich mich sehr gut aus. Das ist ja ein Produkt, das extrem preissensibel ist. Also alles unter 2 Euro ist schon okay. Alles über 2 Euro kannst du eigentlich vergessen.
Ja.
Und wird auch wahrscheinlich nicht gekauft werden. Das bringt mich zu diesem Thema, welche Chancen haben die denn überhaupt am Markt zu überleben? Oder anders gefragt, die Menschen, die das jetzt hören zu Hause, werden die denn das jemals überhaupt im Regal sehen, diese Innovationen?
Ich hoffe, aber da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, wir wissen, dass je nach Studie 80-95% der Startups die ersten 5 Jahre nicht überleben. Das heißt, Innovationen kommen schnell, aber gehen genauso schnell in der Regel. Um sich dann nachhaltig am Markt zu etablieren, gibt's halt diverse Faktoren, die man da oder Checkboxen, die man da bespielen muss. Was in dem Bereich jetzt potenziell spannend ist, dass, und das trifft eigentlich für mehr oder weniger die ganze Biobranche zu, gerade weil wir diesen Trend haben, dass mittlerweile das Biowachstum mehr oder weniger eigentlich auf hoher Skala im Discount oder im Drogerie mit Handelsmarken sich vollzieht. Die klassischen Herstellermarken, und dazu zähle ich jetzt eben auch die Startups, ein neues USP brauchen, weil Bio allein ist es eben nicht mehr. Und dementsprechend kannst du sagen, du gehst entweder Richtung einer Art Premiumisierung, das heißt, du machst Bio Plus, weil in der Regel hast du bei den Handelsmarken eben keine Verbandstiefe. Das heißt, du hast dann das klassische EU-Bio, aber da macht man die wenigsten Naturland oder Bioland oder gar Demeter. Das heißt, hier Startups natürlich dann ein Stück weit sich abgrenzen, als dass sie sagen, hey, klar, wir sind Bio, aber mehr als Bio. Wir sind quasi das gute Bio. Und dann aber auch tatsächlich wirklich über klassische Marketing- und Kommunikationsthemen, dass man beispielsweise im Branding frecher auftritt, dass man die Story besser erzählt, dass man ein Gesicht ist auch von dem Produkt, weil man mitunter jetzt gerade, wo muss man sagen, Bio gerade im Discount und der Drogerie ein Stück weit Commodity wird, das natürlich dann auch eine gewisse Anonymität mit sich bringt, weil am Ende ist dann alles irgendwie Bio, aber was ist eigentlich dann noch Bio so? Und da muss man sich ein Stück weit dann auch, glaube ich, fragen oder neu erfinden, wie kann man sich da abgrenzen in der Zukunft?
Du hast vorhin gesagt, es gibt so ein paar Faktoren, warum eine Innovation zum Erfolg wird oder warum sie nicht zum Erfolg wird. Ja. Magst du da mal ein bisschen konkreter eingehen?
Genau, ich kann da gerne ein bisschen Name-Dropping machen, weil da gibt es eine Studie aktuell, die Barriers to Innovation von der DHBW in Heilbronn und dem Food Hub in Hamburg, als auch der TUM. Die haben sich eben angeschaut, warum mitunter Innovationen nicht am Markt erfolgreich sind. Und die am Ende gliedern das basierend auf 6 Faktoren. Es gibt 3 interne und 3 externe Faktoren. Das heißt, intern sind so klassische Themen wie Unternehmenskultur. Das heißt, ist Innovation wirklich gelebte Realität oder ist es jetzt nur irgendwie ein Schnellschuss basierend aufgrund irgendeines Marktdrucks? Das ist das Thema Ressourcen und Know-how. Das heißt, kann man auch wirklich dann Innovation nachhaltig selbst auf den Markt bringen und entsprechend dann bearbeiten. Ressourcen sowieso, Geld ist leider ein Thema, immer bei Innovationen. Aber dann ist man natürlich auch Teil eines Systems wie dem Markt oder der Wirtschaft allgemein, wo es darum geht, natürlich auch zu schauen, machen es uns beispielsweise die Regularien einfach, die Innovation auf den Markt zu führen. Denken wir jetzt an wirklich die, sage ich mal, die Hightech-Sachen um zelluläre Landwirtschaft und Co., wissen wir, dass da gerade viel beispielsweise an diesem Regularienapparat scheitert. Das heißt, Startups sind schneller, der Wandel ist schneller, als es beispielsweise die Bürokratie oder das System zulässt. Deswegen gehen jetzt viele Startups eben aus Deutschland weg und gehen dahin, wo es einfacher ist, wo es eben nicht diese Regularien gibt.
Oder machen eben nur konventionell.
Oder machen eben nur konventionell. Und das ist ja auch was wir in der Biobranche gesehen haben. Die klassische, die Vegan Trap oder die Plant-Based Trap, dass man da am Anfang mehr oder weniger gar nicht so ich sag mal, aufmerksam war und deswegen viele Startups vorgegangen sind, ohne beispielsweise ein Bio-Logo und dann das Thema Plant-Based oder Veganisierung von klassischen Kategorien vorangetrieben haben, weil es mitunter schwieriger war, dann über eine Zertifizierung oder gar auch aufwendiger auf den Markt zu kommen.
Vielleicht mal so als Resümee, wird Bio mutiger oder eher vorsichtiger?
Mein Plädoyer oder mein Appell wäre jetzt zu sagen, Bio muss mutiger werden, weil gefühlt die Zeit der Vorsicht ist ein bisschen vorbei. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, die fetten Jahre sind auch ein bisschen vorbei, wo man einfach wuchs, ohne dass man was tun musste. Ich meine, das ging jetzt ein paar Jahrzehnte gut, aber mehr oder weniger mit Corona und dem riesigen ersten Dip dann hat man gemerkt, okay, vielleicht brauchen wir doch eine neue Geschichte, eine neue Erzählung und vielleicht müssen wir doch mehr machen, außer quasi sehr low-key zu sagen, dass unsere Produkte besser sind, sei es jetzt für die Umwelt, die Gesellschaft oder die eigene Gesundheit. Und gerade jetzt aufgrund eben, sage ich mal, der Kommoditisierung durch Drogerie und Discount, wo Bio ein Stück weit, ich will nicht sagen verwässert wird, aber einfach skaliert wird und mainstreamfähig gemacht wird, braucht man eben einen neuen USP.
Ich habe mich ja auch ein bisschen mit den Innovationen hier beschäftigt, bin durch die Hallen gegangen und mir ist ein Punkt aufgefallen, der mir etwas gefehlt hat und vielleicht können wir darüber mal diskutieren, auch zum Thema Mut, nämlich der Sex. Mhm. Also ist eigentlich Bio sexy? Warum spielt Erotik keine Rolle? Wir haben Health Drinks hier, die den Darm reinigen, die mir den Schlaf bringen, aber meine Libido verkümmert wie eine kleine, arme, trockene Biodattel. Wäre das ein Ansatz für Reframing Organic?
Ich glaube schon. Und das hatte ich ja ein bisschen angedeutet, auch vielleicht mit dem Käseleib, der ein bisschen punkiger daherkommen will, weil er irgendwie eine Art Rock-Metapher bespielt. Wobei ich jetzt auch Punk als auch mehr oder weniger das Sexiness jetzt zusammen in einen Topf packen würde und mehr oder weniger so ein bisschen gegen das Establishment. Also, dass man wegen weg von dieser reinen Vernunftethik zu einer Art emotionalen Begierde kommt. Ne? Und da geht es ja um Lust, da geht es um Genuss. Da geht es um mehr oder weniger die Emotionalisierung. Und das ist ja etwas, was man sagen muss, sowieso wir als Menschen, wir springen eh viel eher auf Emotionen an, als auf klassische Vernunft- oder Intentionsfaktoren. Und ich glaube, Bio kann hier wirklich viel mehr sexy sein. Und ich mag die Metapher mit dem Sexgedanken, weil das ist ja eigentlich gar nicht so abwegig, dass wir Essen und Sex zusammendenken, weil am Ende sind es biologische Konstanten. Das eine brauchen wir, um individuell zu überleben, das andere, um als Gesellschaft zu überlegen. Und wenn wir irgendwie uns zurückerinnern, keine Ahnung, an die griechische Antike oder die Mythologie, du sagst Aphrodisiaka, die Aphrodite, die Göttin der Liebe mehr oder weniger, die war ja namensgebend für mitunter Lebensmittel, die uns einfach gut taten, die uns vielleicht hier und da wollustig gemacht haben. Und das war etwas, und da, ich will jetzt nicht irgendwie die Bio-Vergangenheit mit der Kirche gleichsetzen, obwohl das ein Hot-Take wäre. Aber damals dann auch im Mittelalter, wo wir anfingen, dann auch wirklich Ess-, Fress- und Sexfeste zu feiern, wo man wirklich sich der Wollust hingegeben hat und die Kirche das ja ein Stück weit verbieten wollte, weil sie immer gesagt hat, hey, Vernunft, nicht zu viel essen und nicht zu viel jetzt hier übereinander herfallen. Dass es ein Stück weit vielleicht auch in der Biobranche abhanden gekommen ist, weil man einfach vernünftig sein wollte. Man hat immer so ein bisschen appelliert an die Ethik, an die Moral und jetzt hier bewusst achtsam genießen, aber mal so richtig sich dem Impuls hingeben, der Lust hingeben, das vermisse ich mitunter natürlich auch im klassischen Marketing und was hier vielleicht auch ausgestellt wird.
Zumindest im offiziellen Part. Also Abendveranstaltungen und sonstiges ausgenommen, aber das, was letztendlich im Regal landet, hat ja verschiedene Ebenen. Also vielleicht müssen wir es auch nicht so plump Sex nennen. Vielleicht können wir auch sagen, es geht um Lust volles Essen, Ansatz, dass auch eine gewisse Erotik drinnen ist. Und für mich hat das so ein Thema, auf der einen Seite, was sind denn das für Zutaten und wie positionieren wir diese Produkte? Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Marketingthema. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Magnum-Werbung, die ja doch sehr sinnlich, sehr lustvoll rüberkommt. Sowas werde ich im Bio-Bereich wahrscheinlich nicht sehen. Und vielleicht ist es ja auch gut so, weil das Ganze hat ja auch eine Schattenseite.
Ja, voll. Ich meine, es ist ein schmaler Grat. Gerade zur Zeit muss man natürlich aufpassen, was man sagt. Man will jetzt auch nicht über die Stränge schlagen und dann am Ende irgendwie mit Sexismus konfrontiert werden als Unternehmer. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch deutlich mehr Spiel. Und gerade auch das, was Bio irgendwie groß gemacht hat, mitunter das Pure, so eine Art Purismus, da kann ja auch was inhärent Sexiges drin sein. Je nachdem, wie man die Kampagne jetzt aufzieht. Aber generell haben wir ja auch da in der Vergangenheit ganz oft Lebensmittel gehabt, einfach nur wirklich die rohen Lebensmittel, die eine gewisse Sexsymbolik hatten. Also, keine Ahnung, der Granatapfel war immer etwas Fruchtbares, Muscheln mehr oder weniger hatten was sehr Feminines. Ich selbst habe beispielsweise in der Küche ein Artischockenherz, das in Form einer Vulva nachgezeichnet ist. Also da gibt's Sachen, das ist ja dann mitunter wirklich das Cleane, das ist das Lebensmittel per se, das etwas sehr, ich sag mal, emotionales, sinnliches Erlebnis haben kann. Und ich glaube, das kann man sich vielleicht hier und da ein bisschen verinnerlichen. Und am Ende könnte man dann auch eine rote Beete einfach super sexy in Szene setzen. Gerade aufgrund des Farbspiels, gerade aufgrund der Intensität. Da ist auf jeden Fall viel Potenzial.
Wäre das denn im Bio-Bereich überhaupt glaubwürdig? Jetzt denke ich an ein Vollkornbrot, an einen Bio-Apfel. Also ist es dann glaubwürdig, wenn ich den als sexy und erotisierend anbiete?
Ja, am Ende unterscheidet sich ja das Produkt nicht. Man geht ja immer noch mit dem, was man anbietet, weiterhin hausieren. Aber mehr oder weniger, man dreht dann am Rädchen der Story. Und ich glaube, das ist ja etwas auch ein Zeitgeistphänomen. Kommunikation wandelt sich ja auch als, ich sag mal, als kulturelle Variable seit jeher. Und deswegen, da kann man, glaube ich, auch offener sein. Und man verrät sich eben dann auch nicht, weil man ja per se das Angebot nicht ändert. Es ist dann vielleicht die Ansprache. Aber wie gesagt, gerade auch in der Einfachheit, auch ein Branchentrend dieser Simplifizierung ist ja vielleicht doch auch Potenzial, um mehr Genuss anzusprechen und hier und da vielleicht auch so Themen wie jetzt wirklich dann, wirklich das Impulsive, das Eskapistische, das Hedonistische, das wirklich das, ich habe jetzt einfach Bock auf einen geilen Apfel oder auf einen mehr oder weniger einen neuen Aufschnitt, der aber super clean ist, aber einfach sexy, weil ich denke jetzt an, machen wir Name-Dropping?
Na klar.
Beispielsweise Verano, die machen ja einen Aufschnitt basierend auf Wurzelgemüse mit einem neuen Verfahren, gehen da bewusst nicht rein, dass sie sagen, wir ersetzen jetzt den Schwarzwälder Schinken, sondern es ist eine neue Kategorie. Aber geben so viel Zeit und Lust dann auch in die Verarbeitung einer Steckrübe oder einer roten Beete, dass am Ende dann wirklich ein sexy Produkt rauskommt. Und ich finde, die machen das wirklich sehr gut und da können sich, glaube ich, einige, die hier sonst was anbieten, eine Scheibe von abschneiden, im wahrsten Sinne.
Wie ist es denn international gesehen? Es ist ja eine internationale Messe. Wie würdest du es denn da einschätzen? Also sind das Trends, die du hier siehst, die dann tatsächlich auch in anderen Ländern eine Rolle spielen?
Na klar. Ich meine, wir müssen gerade einfach nicht nur über den Tellerrand, sondern einfach hier 10 Meter weiter nach rechts schauen bei den International Newcomers und Startups. Die Branchentrends, die hier ausgelobt wurden, als auch mitunter die Produkttrends, das sind Dinge, die mitunter vielleicht sogar schon jahrelang in den USA oder im asiatischen Raum gelebte Realität sind. Also denken wir gerade an das ganze Thema Healthification, dass wir jetzt mitunter eine Art Peak-Funktionalisierung von Lebensmitteln haben. Das heißt, wir wollen uns selbst optimieren, deswegen kommt hier und da, wir reden jetzt nicht nur über Proteine und Ballaststoffe, sondern auch Adaptogene, Nootropika, also alles, was dann auch der mentalen Gesundheit gut tut, weil wir uns mehr konzentrieren wollen, weil wir Stress reduzieren wollen, weil wir hier und da vielleicht auch ein bisschen so ein Spark, sowas wie wir einen Rausch empfinden wollen. Und das ist in den USA, in Kalifornien schon jahrelang irgendwie auf dem Markt. Gerade auch der Trend hin zum cleaner werden, zu kürzeren Zutatenlisten, basieren dann auch auf natürlichen. Man muss mal sagen, das sind ja mitunter, es gibt synthetische, aber auch natürliche Inhaltsstoffe in den Bereichen im asiatischen Raum. Das Thema Longevity ist ja auch für die ein alter Hut. Das ist bei uns jetzt auch extrem gehypt, weil der Gesundheitsmegatrend so enorm ist und man jetzt hier und da natürlich dann auch, muss man sagen, kommunikationsmäßig viel spielen kann und dann in die Kerbe reingeht und dann sagt, hey, dieses Produkt, da wird es jetzt 120 Jahre mit direkt.
Aber jetzt bist du ja Zukunftsforscher. Wie erarbeitest du dir da den Blick auf das Internationale? Fährst du dann nach Kalifornien zu einer Expo West oder sitzt du da vom Computer und...
Ich wünschte, es ist natürlich viel Desk Research. Also als Trendforscher bist du mehr oder weniger nur dabei, die Gegenwart zu scannen und zu schauen, was ist neu, was hat das Potenzial, Esskultur zu verändern. Und das können dann Produkte sein oder Dienstleistungen oder hier und da Geschäftsmodelle. Aber mehr oder weniger das, was mehr oder eben nicht normal ist, was nicht dem Status quo entspricht. Und dann kann man sich fragen, wieder rauszoomen, was sind grundsätzlich gesellschaftliche Bedürfnisse? Hat das ein Potenzial, in den Mainstream zu kommen?
Gab es da was, wo du sagst, in den letzten Jahren, wow, das war super und jetzt findest du es schade, dass es nicht mehr da ist?
Gute Frage. Ich bin da vielleicht ein bisschen vorbelastet. Ich hätte mir gewünscht, dass das ganze Thema Lebensmittelwertschätzung im Sinne des Kampfes gegen Lebensmittelverschwendung mehr Fahrt aufnimmt. Also, dass wir da das ganze Thema Circular Food, wo wir mitunter hier auch Startups haben, die Nebenströme upcyclen, die aus vermeintlichen Lebensmittelüberresten neue Produkte machen, dass das eher in den Mainstream kommt, weil es mitunter nicht so emotional belastet ist wie diese ganzen Fleischdiskussionen mitunter, also Fleisch ist was vegan und so, weil eigentlich durch die Bank, wenn du Leute fragst, alle finden Lebensmittelverschwendung uncool. Aber mitunter die wenigsten haben dann vielleicht Lust, ihre Ernährung anzupassen im Hinblick darauf, dass sie weniger verschwenden oder weniger in der Tonne landet. Das ist etwas, wo ich immer noch die Hoffnung habe, dass das jetzt mehr und mehr dann wieder in den Mainstream kommt. Sonst Flops gab es viele und ein paar bin ich auch wirklich nicht traurig. Also keine Ahnung, das ganze Thema KI und Technologie kennen wir auch schon vor 20 Jahren, als wir die Smart Fridges hatten, die Kameras hatten, wo man sagte, hey, die können dann sehen, was ist nah am MHD, was fehlt von den, sag mal, den Steady-Produkten.
Smarte Kühlschränke.
Genau. Aha. Die waren dann aber relativ schnell dann auch wieder uncool, weil die Leute einfach Angst hatten, dass ihnen jemand in den Kühlschrank schaut. und dass das so was sehr Unmittelbares, sehr Emotionales, sehr Nahbares ist. Und die Deutschen gerade, die wollen sich einfach nicht gerne auf den Teller oder ins Glas reingucken und reinsprechen lassen. Und dann ist man doch eher so, dass man vielleicht dann selbst sich um die Einkaufsliste kümmert, als dass man dann irgendeiner KI das gänzlich überlässt.
Vielleicht noch ein Nachsatz zu dem Upcycling. Ich habe gelernt, die Leute kaufen es nicht wegen einem Upcycling. Das ist eigentlich nur ein Zusatzargument. Und vielleicht wäre das auch so ein Bogen zu sagen, es muss schmecken, es muss gut sein oder es muss sexy sein und es ist ein Upcycling-Artikel. Und ich glaube, das ist noch zu wenig miteinander verbunden bei vielen Artikeln. Das war mein Eindruck so ein bisschen in den letzten Jahren.
Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt potenziell in der Kommunikation wir häufiger sehen werden, dass jetzt eben diese klassischen Appelle an eine gewisse Weltverbesserung, sei es, dass wir irgendwie die Umwelt schützen, Ressourcen schützen oder sonst irgendwas, dass die mehr oder weniger eigentlich durch die Hintertür kommuniziert werden. Also das ist eben nicht mehr das, was vorne dann draufsteht, sondern es geht vornehmlich dann um so Dinge wie Geschmack, Genuss, das besondere Erlebnis, den Moment, den man verkauft und hintenrum aber, hey, damit tust du sogar noch was Gutes, wenn dich das interessiert, hier hast du noch mehr Informationen.
Jetzt sitze ich an der Quelle, Zukunftsforscher, Blick in die Glaskugel. Wie schaut die Biofach 2030 aus? Wie schaut die Biobranche 2030 aus? Was will ich haben, was will ich nicht haben?
Ich würde mir wünschen, dass das, was jetzt heute oder beziehungsweise in den letzten Tagen neu angeklungen ist im Hinblick auf dieses Reframing, dass da der Talk auch mehr gewalkt wird. Also, dass wir zum einen natürlich ein bisschen frechere und offenere Kommunikation haben, ganz grundsätzlich im Hinblick darauf, was Bio sein will, was Bio sein kann, aber auch ein bisschen so die Dauerbrenner-Themen wie beispielsweise Technologieoffenheit. Das ist ja, glaube ich, aber immer noch was eine enorme, krasse Ambivalenz erzeugt und wo ich glaube, wenige progressive Stimmen viel weiter gehen würden, als es momentan der Fall ist, aber man sich da so ein bisschen reibt. Aber dass man auch das eher versteht als Enabler dafür, dass Bio insgesamt mehr wachsen kann, weil man dann beispielsweise Potenzial hat, gerade upstream am Anfang der Wertschöpfungskette durch Technologie deutlich effizienter zu arbeiten, weniger wegzuschmeißen, bessere, wohlschmeckendere, saisonale, regionale, wie auch immer, Wertschöpfungsketten zu kreieren und dadurch dann hinten raus mehr Zeit hat, beispielsweise sich um die Konsumentinnen zu kümmern. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Und dann, ehrlicherweise, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, das ganze Thema, wie geht der Bio-Fachhandel oder dann auch die Herstellermarken mit der ganzen Kommodisierung von Bio im Discount und im Drogerie oder auf der Skala um. Also wie kann man hier dieses Bio-Plus erreichen? Wie kann man hier sich neue USPs überlegen, um eben da nicht zu verschwinden? Weil irgendwann dann Bio mehr oder weniger, ich sag mal, Herstellermarken bei den Discountern oder der Drogerie machen dann 70% des Sortiments aus. Wie fällst du dann auf? Auch hier die Frage wirklich, wie kann man sich da positionieren und langfristig am Markt dann erfolgreich sein?
Wir machen ein Spiel, okay?
Okay.
Technologie war ja hier ein heißes Eisen, war hier immer wieder ein Thema in den Talks. Ich sag dir ein Stichwort und du sagst, was draus werden soll.
Okay.
Präzisionsfermentation.
Voll rein. Alle verfügbaren Mittel rein. Also ich finde, das ist eine Technologie, glaube ich, die sich sehr gut ergänzt, weil per se das die Kulturtechnik der Fermentation ist ja auch in der Biobranche lange gelebte Realität gewesen. Aber hier ist das Potenzial nutzen, beispielsweise gerade in Anbetracht globaler Herausforderungen wie beispielsweise Extremwetterkrisen und oder nährstoffprofilarmer Lebensmittel, ein Upgrade herbeizuführen. Das beißt sich nicht. Und da kann sich Bio, glaube ich, ungemein dann auch ergänzen. Und da gibt's ja auch wirklich ein paar Startups, die dann schon irgendwie sehr bold und auch sehr bunt in die Zukunft gehen und beispielsweise dann so klassische, wo wir auch sagen müssen, die Käsekategorie ist wahrscheinlich die, die am schlechtesten bislang plant-based oder veganisiert wurde, dass man dann Mozzarella mit Präzisionsfermentation mittlerweile so geil herstellen kann, dass er den Schmelz hat, dass er zerläuft und dass er aber wirklich die Textur und den Geschmack hat von einem klassischen Mozzarella, heißt nicht, dass der alte ersetzt werden muss, aber dass wir eine Alternative oder eine Ergänzung haben in Zukunft.
Künstliche Intelligenz.
Auch sehr gerne. Ich glaube, zunehmend da, wo sie noch unsichtbar ist, wo der Mensch es nicht spürt. Und deswegen, ich glaube, da auch eher am Anfang der Wertschöpfungskette, gerade im Hinblick auf die Erzeugung von Lebensmitteln, viel Potenzial, weil hinten raus wir dann eine gewisse Technologie-Neophobie haben als Konsumentin. Also wir wollen einfach gerne weiterhin autark und selbst die Kontrolle haben. Deswegen, vielleicht kann ich einen Tisch reservieren oder die Menükarte irgendwie digital einlesen, aber ich hätte gerne noch einen Koch oder eine Köchin, die das zubereitet und ich hätte gerne auch bestmöglich noch die volle, sage ich mal, Kontrolle über das, was ich dann esse.
Unterkategorie Robotics.
Selbe Ding. Kann man jetzt Leute fragen, wer hat hier Bock auf einen Roboterarm in der heimischen Küche? Vielleicht mal Handzeichen. Es gibt immer einen Techie, aber der Rest eigentlich hat keinen Bock. Und das ist etwas, was ich glaube,
nicht jede helfende Hand dich kriegen kann,
ja?
Wenn das Eisen ist.
Ich glaube auch hier so ein bisschen, gerade weil die Welt so verrückt ist, haben wir eben gerade diesen Reflex, dass man irgendwie sich Kontrolle zurückholen will und deswegen ins Private oder ins Heimische zurückzieht. Robotik macht super Sinn, auch hier in der Logistik, in der Supply Chain, bei der Erzeugung, in der Systemgastronomie. In einem McDonald's beispielsweise brauchst du keinen Menschen mehr, der 500 Mal am Tag den gleichen Burger brät. Das kann ein Roboter haben, aber das viel besser machen. Aber da, wo wir essen, um zu genießen, um ein Erlebnis zu haben, da soll es doch bitte so human wie möglich sein.
Last but not least, Zellkultivierung.
Kann ich mich jetzt unbeliebt machen hier, ne? Schauen, was wird. Nee, also ich glaube auch hier, da würde ich einfach nur appellieren, gerade weil ich sehe, dass da viele Reflexe sind, beispielsweise so Technologien, die wir noch nicht vollends verstehen und wo wir mitunter vollends auch noch nicht das Potenzial absehen können, dass man die einfach direkt plump verbietet und dann beispielsweise jetzt wenige große Populistinnen und starke Stimmen einfach sagen, hey, wir machen jetzt einmal ein Gesetz und bei uns gibt's weder zellkultiviertes Fleisch in der Produktion noch im Verkauf. Weil wir wollen die Technologie nicht, weil das stößt oder widerspricht unserer Esskultur und Tradition, finde ich den falschen Weg, weil man mehr oder weniger da einen Zukunftspfad einfach nur zuschütten will, um sich der Zukunft zu verweigern. Deswegen, ich glaube, hier einfach eine Grundoffenheit. Natürlich geht es darum zu schauen, was hat das für Auswirkungen beispielsweise auf die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren und wie wir sie auch kennzeichnen können. Hat das hinten raus dann auch der Verbraucher die Möglichkeit zu sehen, wie genau wurde es erzeugt? Ich glaube, da muss man dann einfach die Transparenzkarte bestmöglich spielen, wo Bio extrem stark ist, wo eine Legacy ist, weil man dann mehr oder weniger eigentlich immer gelebte Transparenz hatte. Aber ich würde davon abraten, sowas direkt zu verteufeln, nur weil es zu futuristisch daherkommt.
Wir werden sehen, die Zukunft wird wahrscheinlich bunt, hoffentlich auch ein bisschen einfacher. Ich danke dir für das Gespräch, lieber Daniel. Es war sehr spannend. Danke für die Einblicke und noch viel Spaß auf der Biofach.
Vielen Dank, freue mich dabei gewesen zu sein.
Das war's für heute von Foodfakt. Wenn ihr mehr über die genannten Produkte, über Daniel Antes oder die Biofach wissen wollt, schaut einfach bei Instagram vorbei. Foodfakt_podcast. Dort gibt's mehr Einblicke, mehr Hintergründe und ab und zu auch mal ein kleines Gewinnspiel. Bleibt neugierig, bleibt hungrig auf die Zukunft. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.